Ja, einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich freue mich sehr, dass ihr heute alle hier seid. Ich freue mich selber, dass ich auch wieder hier sein kann. Ich war jetzt ja fast 2 Wochen krank und auch davor ein bisschen angeschlagen. Von daher war ich jetzt schon länger nicht mehr da. Und ich bin beeindruckt, wie sich hier das Saal gefühlt hat in meiner Abwesenheit. Ja, und ich bin natürlich auch sehr froh, dass ich heute mal wieder zu euch sprechen darf. Ja, das ist ein großes Vorrecht für mich und ich möchte zu Beginn noch beten. Ja, Vater, ich möchte dich bitten, dass du uns segnest heute Morgen. Ich möchte dich bitten, dass du zu uns sprichst, Herr, denn nur du hast Wahrheit, nur du hast uns etwas zu sagen. Und so möchte ich dich bitten, dass du mich heute gebrauchst, einfach um dein Wort auch auszulegen und all das, was nicht von dir ist, da möchte ich dich auch um Vergebung bitten und möchte ich bitten, dass es schnell wieder vergessen wird. Und das, was von dir ist, das möchte ich dich bitten, dass du uns das einfach ins Herz fallen lässt und einfach uns ermutigst heute Morgen und etwas näher zu dir heranführst, Herr. Amen. Ja, ich habe mir heute Morgen ein etwas kontroverseres Thema rausgesucht, aber gut, normalerweise umschiffe ich solche Sachen. Heute habe ich gedacht, nee, komm, ich mache das mal. Und ich bin mir fast sicher, dass der ein oder andere über das Thema vielleicht ein Ticken anders denkt oder vielleicht sogar fundamental anders. Es gibt da unterschiedliche Auslegungen, unterschiedliche Meinungen dazu. Ich möchte euch einfach ermutigen, ja. Völlig egal, ob wer etwas sagt, ja, ob das eine Person ist, ein Prediger, der vor 100.000 Menschen spricht, ja, oder ob das eine Person ist, die vor 2 Menschen spricht, ja, entscheidend ist nicht das, was die Menschen sagen, sondern entscheidend ist das, was Gott sagt. Ja, und deshalb möchte ich euch einfach ermutigen, es gilt nicht nur für heute, sondern generell natürlich für alle Predigten, hinterfragt es. Ja, geht mit diesen Antworten, mit diesen Punkten auch zu Gott und lasst euch einfach auch zeigen, ob das wirklich von Gott ist, ob das Gottes Wort ist, ja, ob das Gottes Wahrheit auch ist zu diesem Thema. Von daher ermutige ich euch dazu, auch das natürlich ganz explizit heute zu tun, weil ich genau weiß, dass man da auch anderer Meinung sein kann bei diesem Thema. Ja, was habe ich für ein Thema rausgesucht? Mir hat es ja schon ein kleines bisschen spannend gemacht. Ich habe euch eigentlich eine Frage heute Morgen mitgebracht. Ja? Es kommt auf die Größe an, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Und ich bin mir sicher, viele Generationen haben sich mit dieser Frage schon beschäftigt, ja, und haben sich Gedanken darüber gemacht. Und wenn ich jetzt hier in die Runde rumfragen würde, ja, wäre interessant, was ich für Antworten bekommen würde. Vielleicht wäre das Erste, was kommen würde, eine Gegenfrage. Auf welche Größe kommt es denn an? Also worum geht es hier eigentlich heute Morgen? Ich habe ein paar Situationen euch mitgebracht in Bildern. Ja. Wir können mal das erste Bild auflegen. Ja. Ich weiß nicht, ob jemand von euch die Show kennt, Man vs. Food. Ich weiß nicht, ob ihr auch Trash-TV guckt, so wie ich manchmal. Da geht es ja darum, dass irgendeine Person in einem Restaurant eine Food-Challenge bekommt, ein riesiges Steak zu essen. Und wenn er es schafft, muss er nichts bezahlen. Wenn er es nicht schafft, dann muss er das Steak zahlen, 400 Euro in dem Fall war es, glaube ich. Und es sind natürlich gigantische Portionen und da kommt es tatsächlich auf die Größe an. Ja? Also für den Wirt kommt es auf die Größe an und die Frage, packt ein Magen das oder packt das eben nicht, weil sonst muss er entweder zahlen oder halt auch nicht. Ja, auf dem nächsten Bild, bei dieser Automesse kam es offensichtlich auch auf die Größe an. Ich finde es ja immer cool, was die Amis für Autos produzieren. Ja? Ist immer dann, wenn Kraftstoff überhaupt nicht, wenn das nicht wichtig ist, was der kostet, dann kommen solche Konstruktionen dabei raus. Fand ich aber ziemlich witzig. Ja. Weiß nicht, ob der auch rumfährt in Amerika, keine Ahnung. Kann es mir fast nicht vorstellen, weil das ja wirklich ein halber LKW eigentlich schon ist. Naja, wie auch immer. Bei diesen Punkten ging es um die Größe. War Größe wichtig, da war Größe Trumpf. Ja. Aber wie ist es denn beim Glauben? Und das ist natürlich die Frage, um die wir uns heute drehen wollen. Kommt es auf die Größe des Glaubens an? Und wenn es auf die Größe ankommt, was ist dann groß genug? Vielleicht wie bei folgender Skala. Ja, wir haben ja manchmal, wir Deutschen haben ja so einen Hang zu Skalen. Ja, jetzt ist das eine Thermometer, aber könnt ihr euch mal als Skala vorstellen, ja, von einer Skala von 1 bis 10, was wäre denn ein ausreichender Glaube, um Wunder zu erleben? Eins? Okay. Ich lasse es mal stehen, Ja, wir wollen uns heute einfach damit ein bisschen beschäftigen. Und vor allem eben mit dieser einen Frage, nächste Folie, kommt es beim Glauben auf die Größe an? Ja, und jetzt heute einfach mal ganz speziell der Fokus auf Wunder erleben. Ja. Und ich habe euch eine Geschichte mitgebracht von Jesus. Da ist es als Vorgeschichte so, dass ein Mann kommt zu Jesus und er hat einen Sohn, der offensichtlich irgendwo dämonisch belastet ist. Ja, er hat die Jünger schon gebeten, dass sie doch bitte für den Sohn bitten und dass er frei wird von dieser dämonischen Belastung. Und es hat nicht funktioniert. Ja? Und deshalb kommt der Vater völlig verzweifelt dann zu Jesus und sagt, Jesus, kannst du ihn denn nicht halten? Und Jesus reagiert fast schon ein kleines bisschen genervt. An dieser Stelle hat man so den Eindruck und er antwortete Folgendes. Weil euer Glaube so gering ist, sagte Jesus, ich versichere euch, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rücke dich von hier nach da und er würde sich bewegen. Nichts wäre euch unmöglich. Also er heilt den Jungen und er sagt dann, die Jünger fragen ihn, warum konnten wir diesen hier Dämonen da nicht austreiben? Und er antwortet eben mit dieser Antwort, ja. Weil euer Glaube so gering ist, sagte Jesus, ich versichere euch, wenn euer Glaube auch nur so groß wäre wie ein Senfkorn, könntet ihr zu diesem Berg sagen, rücke dich von hier nach da und er würde sich bewegen. Nichts wäre euch unmöglich. Ja, und wenn wir das hier so lesen, dann hört sich das tatsächlich schon so an, finde ich, auf den ersten Blick erstmal, ja. Großer Glaube bedeutet große Wunder und wenn du zu kleinen Glauben hast, dann passiert halt eben nichts. Und ich kenne auch viele Ausleger und auch viele Leute, die genau diese Stelle so lesen und auch so interpretieren, dass es eben auf die Größe des Glaubens ankommt, dass eben etwas passiert. Und ich kenne auch Leute, die gehen mit so einem Bibelvers zu kranken Geschwistern und sagen ihnen von wegen, wenn du nicht hier mehr glaubst, dann wirst du auch nicht gesund werden. Ja? Und wenn sie nicht gesund werden, dann sagen sie, ja gut, du hattest offensichtlich nicht genügend geglaubt. Ja? Oder dein Glaube war eben nicht groß genug. Ja, und ich finde diese Auslegung natürlich sehr schwierig, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ja, aber lass uns mal in den Text hineinschauen, ja, was Jesus denn da sagt. Und das Erste, was ich so interessant fand, was mir vorher noch gar nicht so aufgefallen ist, ja, Jesus sagt zu seinen Jüngern, wenn euer Glaube so groß wie ein Senfkorn ist, dann könntet ihr zu diesem Berg sagen, hebe dich hinfort und er würde sich hinweg bewegen. Und es ist doch interessant, mit was Jesus die Größe des Glaubens vergleicht. Der vergleicht sie mit einem Senfkorn. Ja? Und ich habe euch mal ein Bild von so einem Senfkorn mitgebracht. Ja? Also das ist ein Finger. Ja? Also ihr könnt euch vorstellen, dieses Senfkorn, war mir gar nicht so bewusst, ist tatsächlich winzig klein. Und ich habe mir dann bei Wikipedia sagen lassen, ja, dass obwohl keineswegs alle Senfsorten besonders kleine Samen hervorbringen, gilt das Senfkorn sowohl in der westlichen als auch in der asiatischen Kultur als Metapher für etwas sehr, sehr Kleines. Und Jesus selbst ist sich dessen natürlich bewusst, wenn er das an dieser Stelle sagt, weil er an anderer Stelle explizit darauf hinweist, dass das Senfkorn winzig klein ist. Und deshalb ist doch interessant, dass Jesus hier etwas sehr Kleines als Vergleich nimmt. Und er sagt auch nicht, wenn euer Glaube so groß wie ein Senfkorn ist, könnt ihr Berge versetzen. Wenn er so groß ist wie eine Kastanie, dann könnt ihr die Welt aus den Angeln heben. Also es scheint zumindest irgendwie in gewisser Weise an der Stelle auch keine Steigerung da zu sein. Also kleiner Glaube, kleines Wunder, großer Glaube, großes Wunder. Also das heißt, Jesus sagt eigentlich de facto bereits ein winzig kleiner Glaube reicht aus, um Wunder zu erleben. Und zwar spektakuläre Wunder. Ja? Ich meine, wer hat schon mal einen Berg von A nach B laufen sehen? Ja? Also das heißt, ein winzig kleiner Glaube reicht bereits aus. Die Frage ist natürlich, oder ich stelle mir natürlich ein bisschen die Frage, ja? Ich weiß nicht, ob ihr schon Wunder erlebt habt. Ja? In meinem Leben sehr, sehr spärlich, sage ich jetzt mal. Ja, und ich glaube, generell in der westlichen Welt zumindest, ist es zumindest nicht so mega häufig vorkommend. Ja. Und die große Frage, die wir uns natürlich dann immer ein bisschen stellen, ja, warum erlebe ich denn keine Wunder? Ich habe doch auch schon oft um ein Wunder gebeten. Ja. Warum erlebe ich vielleicht generell so wenig irgendwo, sagen wir mal, Übernatürliches irgendwo mit Gott? Wenn doch vielleicht gar nicht die Größe des Glaubens irgendwo entscheidend ist. Und als ich so darüber nachgedacht habe, ja, genau über diese Frage, warum erlebe ich so wenig oder warum habe ich in meinem Leben so wenig Wunder erlebt, da ist mir irgendwie auf einmal so ein bisschen klar geworden, warum will ich denn eigentlich Wunder erleben? Also, warum ist es mir so wichtig? Warum fokussiere ich mich so sehr auf Wunder erleben? Geht es darum? Und ich habe mir dann mal so angeschaut, wann Jesus Wunder gewirkt hat und warum er Wunder gewirkt hat. Und eigentlich ging es immer darum, in erster Linie gar nicht so sehr irgendwie um das Wunder, es war manchmal sogar nur so ein Nebenprodukt. Es ging immer darum, dass Menschen Jesus kennenlernen. Es ging immer darum, dass Menschen Gemeinschaft erleben mit Gott, dass sie zurückfinden zu demjenigen, der sie geschaffen hat und der sie geliebt hat, ja? Und der für sie alles gegeben hat. Und ich habe so das Gefühl, manchmal, wenn man gerade über diese Fragen nachdenkt, dann haben wir einen falschen Fokus, ja? Oder ein bisschen einen falschen Fokus vielleicht auch, dass wir den Fokus so sehr auf das Wunder legen und nicht auf denjenigen, der das Wunder wirkt. Und vor kurzem habe ich einen Satz gehört, den fand ich eigentlich ziemlich gut. Ja? Da hat jemand gesagt, wir sollten weniger auf die Gabe schauen, also weniger auf das Wunder, auf das, was irgendwo passiert, schauen, sondern vielmehr auf den Geber unseren Fokus setzen. Ja? Also, dass auf einmal vielleicht das gar nicht mehr so wichtig ist, ob ich hier ein krasses Wunder erlebe, sondern vielmehr wichtig ist, dass ich weiß, dass ich von Gott geliebt bin und dass er da ist. Und ich habe euch da ein Bild mitgebracht von der Sonne. Ich fand es so ein bisschen, vielleicht könnt ihr damit nichts anfangen, aber ich fand es irgendwo so ein bisschen diesen Fokus setzen, ja, auf den es ankommt, ja, auf das, worauf es wirklich ankommt und nicht auf irgendwo so die schicken, keine Ahnung, kleinen Diamanten oder sowas, die da nebenher entstehen. Ja? Wenn wir uns auf diese Sonne fokussieren, dann ist alles, was da drumherum passiert, ja, wenn wir jetzt einfach mal davon ausgehen, dass die Sonne Gott ist, dass es wunderschön ist, ja, dann ist auf einmal nebendran gar nicht mehr so viel anderes relevant. Ja? Und dann können wir vielleicht sogar sagen, in der tiefen Krankheit, es ist gar nicht mehr wichtig, ob ich geheilt werde, weil ich habe einen Frieden von Gott. Ich habe eine Gewissheit, dass Gott bei mir ist, dass er mich liebt und dass er größer ist als alle Dunkelheit, die das andere irgendwo in den Hintergrund fallen lassen und auf einmal gar nicht mehr so wichtig erscheinen lassen. Also den Fokus auf den setzen, der das Wunder tut und auf den es sich lohnt, sich zu fokussieren. Ich glaube, wenn wir diesen Fokus falsch setzen, ja, also wenn wir so ein bisschen unseren Fokus auf ich möchte erleben, ich möchte diese Wunder irgendwo erleben, von denen wir im Neuen Testament ja ständig lesen und von denen wir auch heute noch hören, ich glaube, dann laufen wir ein bisschen Gefahr. Ja, auch ein bisschen Gefahr von einem falschen Vorstellung, was es bedeutet, irgendwo mit Gott unterwegs zu sein. Ja? Ich möchte euch das ein bisschen erklären, was ich damit meine. Ich glaube, wir laufen Gefahr, dass wir eine falsche Vorstellung haben, wie es ist, so im Alltag irgendwo mit Gott unterwegs zu sein. Und zwar Gerade dann, wenn wir eben so diesen Fokus auf das Wunder setzen und auf den Glauben, der diese Wunder vollbringt, in Anführungszeichen, ja, dann setzen wir in gewisser Weise den Glauben als unsere Leistung ein, sage ich jetzt mal. Also wir fangen an zu denken, also jeder weiß natürlich von wegen, dass man keine Wunder vollbringen kann und dass Gott irgendwo die Wunder vollbringt, ja, aber wir nehmen dann so ein bisschen den Glauben als Leistungsmodul, was wir da irgendwie doch vielleicht noch mit reinbringen können. Also, dass wir sagen, wenn ich genügend glaube, dann ist Gott gezwungen, ein Wunder zu tun. Ja? Wenn ich genügend glaube, dann muss Gott auch handeln. Wenn ich genügend glaube, dann wird auch ein Wunder passieren. Und natürlich wissen wir, dass wir dieses Wunder nicht tun, aber dadurch, dass wir auf einmal auch wieder einen aktiven Part haben an dieser Stelle, ja, wird es ganz schnell unterbewusst natürlich auch zu einer Art Leistung, die wir vollbringen, um dann eben ein Wunder zu wirken. Und wir haben dann so ein bisschen vielleicht unterbewusst, ich zumindest, so ein bisschen die Vorstellung oder ein Bild von so einem Mann, ich weiß nicht, der nächste Folie müsste das eigentlich sein, einem Mann, der irgendwie über Kohlen läuft, ja, der, ich weiß nicht, der hat bestimmt schon mal diesen typischen irgendwie buddhistischen Mönch oder sowas, der allein durch seine Willenskraft, durch seinen Glauben irgendwie spektakuläre Dinge irgendwo erreichen kann, ja. Und zumindest unterbewusst übertrage ich genau diese Vorstellung manchmal auf mein Bild von meinem Glauben an Jesus. Nämlich, dass wenn ich genügend glaube, dass dann automatisch und immer in jeder Situation auch Gott so handelt, wie ich mir das vorstelle und ich die Wunder erlebe, um die ich eben bitte. Und ich weiß nicht, ob das bei dir, ob du das so erlebt hast, aber ich habe es nicht so erlebt. Ja. Ich hatte ein paar Momente in meinem Leben, wo es genau anders gelaufen ist. Ja? Wo auf einmal ich nicht über glühende Kohlen gelaufen bin, sondern es genau eher so war wie auf der nächsten Folie. Ja? So ein Gefühl der Dunkelheit. Ja? Ich habe um ein Wunder gebeten. Ich habe um eine Heilung gebeten. Ich habe um was auch immer was gebeten. Und ich war einfach auch felsenfest davon überzeugt, dass es eintritt. Und ich dachte, mein Glaube muss doch an der Stelle ausreichen, dass Gott auch wirklich handelt, dass er so handelt, wie ich mir das vorstelle. Und er hat es nicht getan. Da sind Menschen gestorben, wo ich sicher war, dass sie geheilt werden würden. Ja, Menschen, die mir sehr nahe standen. Und wenn du vorher eben diesen Fokus darauf gelegt hast und das Gefühl hattest, okay, es liegt an dir, ob du genügend glaubst, dann wird dich diese Situation, dass Gott eben dein Gebet nicht so erhört, wie du dir das gewünscht hast, dann wird dich das in eine tiefe Dunkelheit bringen. Weil auf einmal hast du das Gefühl, versagt zu haben. Du hast halt nicht genügend geglaubt. Und genauso ist es dann auch, wenn Menschen eben zu Geschwistern kommen, die krank sind und ihnen sagen, Herr, du hast halt nicht genügend geglaubt und deshalb wirst du nicht geheilt. Das setzt eben voraus, dass es unsere Leistung ist, dass Gott handelt. Und ich bin ziemlich sicher, dass es nicht so ist. Und es ist zumindest die ganz große Gefahr, dass du dann das Gefühl hast, okay, ich habe völlig versagt oder aber Gott interessiert sich überhaupt nicht für mich. Gott handelt völlig anders oder mein Glaube war zu klein oder das kann dich zerbrechen. Und das kann natürlich dich auch kaputt machen. Es kann vor allem deinen Glauben auch kaputt machen. Und gerade in den Situationen, als ich das so erlebt habe, da habe ich von Gott einen Vers bekommen. Ja, ich hätte mir eigentlich was anderes gewünscht gehabt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe dann einen Vers bekommen, der ist mir eingefallen. Und der steht in Johannes 20. Und den lesen wir jetzt mal zusammen. Das ist nach der Auferstehung von Jesus. Und er begegnet Thomas dem Zweifler, ja, der nicht glauben kann, dass dieses Wunder passiert ist, weil er es nicht mit eigenen Augen gesehen hat. Und als er dann Jesus begegnet und er fasst in seine Wunden und er weiß, okay, auf einmal, ja, Jesus ist wirklich auferstanden, da sagt er, jetzt glaube ich. Und Jesus antwortete ihm, oder nee, sagte Thomas, lege deine Finger auf diese Stelle hier und sieh dir meine Hände an. Lege deine Hand in die Wunde an meiner Seite, sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Und dann sagt Thomas, mein Herr, mein Gott, rief Thomas aus. Und damit sagt er, ja, okay, es stimmt wirklich. Da sagte Jesus zu ihm, du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Und für mich war das in diesem Moment eine unglaublich tröstende Antwort von Gott. Ja? Dass ich nicht mehr denken musste, okay, Gott existiert gar nicht oder er interessiert sich mich nicht für mich, weil er hat ja nicht so gehandelt, wie ich es mir erbeten habe, sondern er hat mir gesagt, dein Glaube, der jetzt dran festhält, auch wenn er nichts sieht, ist in meinen Augen etwas Kostbares. Dein Glaube, der jetzt sagt, ich glaube trotzdem, der ist für mich etwas Kostbares und der ist für mich vielleicht sogar wichtiger, wie wenn du jetzt ein Wunder erlebt hättest und du würdest deshalb glauben, dass ich wirklich Gottes Sohn bin. Und der Vers hat mir auch gezeigt, wenn Gott nicht so handelt, wenn Gott nicht heilt, wenn Gott nicht das Wunder tut, was ich mir erwünscht habe, dann liegt es auch nicht daran, dass er mich nicht liebt oder dass er mir nicht nahe ist in diesem Moment. Und es liegt auch nicht daran, von wegen, dass ich versagt hätte, weil ich nicht stark genug daran geglaubt habe. Zumindest bin ich davon überzeugt. Ich bin überzeugt, dass solange du an ihm festhältst, solange du sagst, ich glaube trotzdem, solange dein Glaube an Gott festzuhalten so groß ist wie ein Senfkorn, bin ich überzeugt, dass Gott dir nahe ist und dass er mit dir mitfiebert und sich daran freut, dass dein Glaube da ist und dass du an ihm dranbleibst. Und es ist auch meiner Meinung nach genau der Glaube in gewisser Weise, auf den es ankommt. Weil natürlich stellt sich jetzt die Frage, okay, was ist dann der Glaube, der so groß wie ein Senfkorn ist, aber ausreichend in Anführungszeichen. Ich habe euch die Stelle aus Hebräer noch mitgebracht, wo Paulus über den Glauben sagt, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Und auch das hat mich irgendwo in genau diesem Kontext so angesprochen, eben ein daran festhalten an dem, was ich manchmal eben nicht sehen kann. Ein daran festhalten an dem, was ich vielleicht manchmal gar nicht so erlebe. Und deshalb glaube ich tatsächlich, dass Glaube häufig einfach eine Entscheidung ist. Wir können unsere Emotionen, wir können sie nicht wirklich kontrollieren, glaube ich. Ja. Ich kann nicht sagen, ich freue mich jetzt an Gott. Ich kann auch nicht sagen, ich bin jetzt zuversichtlich. Ich kann auch nicht sagen, ich glaube jetzt stark. Ja. Ich kann auch selbst meinen Gedanken, meinen rationalen Gedanken, die bei mir im Kopf kreisen, denen kann ich auch keine genauen Vorschriften machen. Kann dir nicht sagen, ich denke jetzt nicht mehr, Gott existiert ja gar nicht, weil er hat nicht gehandelt. Ich kann diese Gedanken irgendwo nicht wirklich kontrollieren. Aber was ich tun kann oder was ich erlebt habe, ich kann mich entscheiden. Ich kann mich entscheiden, völlig egal wie die Umstände sind, völlig egal was passiert ist, ich kann mich dazu entscheiden zu sagen, Gott ist gut. Ich kann mich dazu entscheiden zu sagen, Gott handelt. Gott lebt, Gott ist real, Gott ist bei mir, Gott liebt mich. All diese ganzen Wahrheiten, die wir in der Bibel auch immer wieder lesen können, ich kann mich entscheiden, diesen Wahrheiten zu glauben. Ich kann mich entscheiden zu sagen, ja, ich halte an dir fest. Und wenn wir zum Beispiel den Hiob angucken, der ist für mich da auch so ein Beispiel. Ja. Er hat alles verloren und seine Frau kommt und sagt, ach, gib doch einfach auf und stirb. Ja. Und Hiob, was tut er? Er fängt nicht an, hier Freude zu tanzen, zu sagen, nee, hey, wow, super, ich liebe Gott und alles ist gut und er ist gut. Nein. Er sitzt in Staub und Asche, er sitzt in Schmerzen da und er klagt auch mit Gott, er hadert mit Gott, er spricht aber mit Gott und er hält fest an diesem Gott und er hat das, was ich so ein bisschen einen Trotzdem-Glauben entwickelt. Ja? Und deshalb die nächste Folie, dieses Ausrufezeichen ist etwas, was ich einfach mir immer wieder sagen muss und auch sage, egal was die Umstände sind, egal ob ich wie Thomas gesehen habe, dass Jesus auferstanden ist, weil er ein Wunder erlebt hat, oder ob ich das nicht erlebt habe, zu sagen, trotzdem, Gott ist gut. Und ich glaube, dass es letztendlich der Glaube ist, auf den es in gewisser Weise ankommt. Ja? Zu sagen, sich zu entscheiden, auch wenn ich vielleicht in der Dunkelheit stehe, Gott ist da und Gott ist gut. Und wie das ganz praktisch aussehen kann, ich habe euch noch eine letzte Stelle mitgebracht, wo Jesus das so ein bisschen vormacht, wie so ein Trotzdem-Glaube aussehen kann. Da lesen wir in der Versuchungsgeschichte oder in der Versuchung, als Jesus versucht wird. Danach führte der Heilige Geist Jesus in die Wüste, weil er dort vom Teufel auf die Probe gestellt werden sollte. Nachdem er 40 Tage und 40 Nächte keine Nahrung zu sich genommen hatte, war er sehr hungrig. Da trat der Teufel zu ihm und sagte, wenn du der Sohn Gottes bist, dann verwandle diese Steine in Brot. Doch Jesus erwiderte, nein, die Schrift sagt, der Mensch braucht mehr als nur Brot zum Leben. Er lebt auch von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Und ich glaube, diese Versuchung, ich möchte euch gleich noch erklären, welche Versuchung ich genau meine, in der stehen wir hier in Europa in ganz besonderer Art und Weise. Nämlich, wir erleben eine Krise. Ja? Wir haben nichts zu essen. Ich habe vielleicht meinen Job verloren. Ja? Oder aber ich habe auf einmal eine schwere Krankheit. Oder aber was auch immer. Es gibt mannigfaltige verschiedene Formen von Krisen, ja? Wo wir auf einmal das Gefühl haben, irgendwo von Gott verlassen zu sein. Oder wo wir auf einmal das Gefühl haben, dass Gott vielleicht gar nicht da ist. Ja? Jesus hat es insofern erlebt, dass er 40 Tage nichts zu essen hatte. Das ist eine extreme körperliche Krise. Ja? Und ich bin mir sicher, dass da die Emotionen und die Gedanken kommen, warum Gott, wann endet es endlich? Ja? Wann bekomme ich endlich was zu essen? Ja? Oder wann bekomme ich endlich eine neue Arbeitsstelle? Oder wann geht es mir endlich wieder besser? Ja? Diese Fragen, die kommen ja genau in solchen Situationen. Und der Teufel weiß es natürlich genau. Und deshalb stellt er Jesus die Frage oder die Versuchung, hilf dir doch einfach selber. Wart doch nicht auf Gott. Ja? Vertrau nicht auf Gott. Wer weiß, ob er überhaupt handelt oder ob er überhaupt existiert. Handel doch einfach selber. Vertrau doch auf dich selbst. So nach dem guten schwäbischen Motto, hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Und das, ich glaube, oder es ist zumindest für mich eine ganz große Versuchung, eben in diesen Krisen zu sagen, ja, du musst halt für dich selber sorgen. Du kannst dich halt doch nicht so ganz hundertprozentig auf Gott verlassen. Und was sagt Jesus? Er sagt, ich erwarte das, was ich brauche von Gott. Ich setze meine Hoffnung nicht auf mich selbst, sondern egal, wie lange es noch dauert, bis ich zu essen bekomme, aber ich weiß, Gott wird handeln. Er sagt letztendlich genau das. Er hat diesen trotzdem Glaube, der zum Teufel einfach sagt, ne, egal wie die Umstände sind, ich glaube dir nicht. Ich werde nicht auf mich setzen, sondern ich werde alle meine Hoffnung eben auf Gott setzen. Ja, was war nicht so, was möchte ich euch heute Morgen eigentlich mitgeben? Was ich euch nicht mitgeben möchte, ist, dass Gott heute keine Wunder mehr tut. Das stimmt natürlich nicht. Gott tut sehr viele Wunder, auch heute noch. Auch in Europa, auch in Deutschland. Ich habe es auch schon erlebt, aber ich möchte euch einfach ermutigen, wenn er vielleicht in deinem Leben nicht so ein Wunder getan hat, dann verzweifle daran nicht oder denke vor allem nicht daran, dass Gott sich für dich nicht interessiert oder dass es irgendwo an dir lag, dass du irgendwo versagt hast und dass Gott deshalb nicht gehandelt hat oder sowas, sondern nimm es vielleicht als Auszeichnung, dass Gott dir sagt, den Glaube, den du hast, nämlich zu glauben, auch wenn du nichts siehst, ist in meinen Augen Gold wert. Nimm diese Ermutigung vielleicht mit und behalte einen trotzdem Glauben bei, der sagt, auch wenn ich Gott vielleicht manchmal nicht so erlebe, nicht so sehe, Gott ist da, Gott ist gut. Und natürlich noch von ganz am Anfang, lass unseren Fokus auch auf den setzen, der die Wunder tut und um den es wirklich an der Stelle geht. Vater, ich danke dir, dass du an uns festhältst. Vater, ich danke dir, dass du, auch wenn wir zweifeln, auch wenn wir versagen, dass du treu bleibst, dass unsere Untreue deine Treue nicht aufheben kann. Ich möchte dich bitten, dass wir uns nicht entmutigen lassen. Ich möchte dich bitten, dass wir all diesen teuflischen Lügen und Angriffen, denen wir ausgesetzt sind, dass wir denen nicht vertrauen, sondern dass wir alle unsere Hoffnungen allein auf dich setzen. Ich möchte dich bitten, dass du uns an dir festhältst. Ich möchte dich bitten, dass du unserem Unglauben, den wir oft haben, hilfst. Ich möchte dich bitten, dass du uns im Alltag in der nächsten Woche die Kraft auch schenkst, an dir festzuhalten und auch daraus resultierend die Freude an dir. Ich möchte dich bitten, dass du unseren Fokus in unserem Herzen heute und in den nächsten Tagen und den Rest unseres Lebens einfach auf dich setzt, dass wir uns freuen an dir, egal was passiert, Herr. Hab Dank, dass du uns liebst und dass du für uns alles gegeben hast, Herr. Amen.